Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Es gibt ja die naive Idee, dass im Netz alles einfach und objektiv zu messen sei. Und heute wollen wir mal gerade beim Thema Bewegtbild uns anschauen, wie einfach das wirklich ist und wie objektiv das wirklich ist. Und wir machen das einfach mal zum Beispiel anhand ganz einfacher Größen, wie zum Beispiel der Nettoreichweite. Dazu bin ich mit Dr. Florian Teschner verabredet. Der ist Head of Data Business Intelligence bei Havas Media. Hallo, Florian.
Hallo, Heiko. Danke für die Einladung.
Lass uns erstmal kurz auf das Thema Bewegtbild als solches schauen. Wenn ich das mal vergleiche, wo ich so vor einigen Jahren, wo ich heute und wo ich vielleicht morgen auch Bewegtbild, wo ich mir morgen und heute und morgen Bewegtbild anschauen kann, da kommen ja doch einige Plattformen dazu, beziehungsweise sind dazu gekommen. Kannst du uns da mal so einen Überblick geben?
Genau, ich glaube, das kann jeder Nutzer auch am eigenen Nutzungsverhalten nachvollziehen, dass gerade Netflix, Amazon Prime extrem die Videonutzung verschoben hat. Wenn man nochmal ein bisschen Perspektive drauf legt, über die letzten 9 Jahre sind gerade die Social-Kanäle in den jüngeren Altersgruppen extrem gewachsen. Also YouTube für Kinder zum Beispiel, extreme Mehrnutzung dort auch. Und diese fragmentierte Videonutzung hat eben zur Folge, dass die bestehende Videowährung von der AGF eben den Markt nicht mehr komplett abdeckt und Großteil des Marktes nicht mehr integriert gemessen werden. Das heißt aber auch, dass die Budgetallokation über die verschiedenen Kanäle nicht mehr mit einer Währung abgedeckt werden kann, sondern dass man eben Lösungen darum herum sich bauen muss. Und diese fragmentierte Videonutzung und damit auch fragmentierte Video-Investment auch von der werbetreibenden Sicht ist natürlich eine mathematisch spannende Herausforderung gerade für uns.
Lass uns nochmal über die unterschiedlichen Kontaktqualitäten und die unterschiedlichen Messverfahren, das sind ja so zwei Kernelemente, sprechen. Mhm. Fangen wir mal mit den Kontaktqualitäten an. Worin unterscheiden die sich denn?
Ich glaube, die wichtigste Unterscheidung ist natürlich das Momentum, in dem der Nutzer die Werbung aufnimmt, also das klassische Lean-Back-TV-Programm. Oder eben das Lean Forward. Ich bin eigentlich in der Situation, ich will ein bestimmtes YouTube-Video mir anschauen und bekomme halt Werbung davor gestellt. Gibt's viel Diskussion darüber, was da grundsätzlich besser funktioniert. Ich glaube, die größte Studie dazu kommt von Karen Nelson Field, die ja sehr deutlich untersucht hat, wie Videoformate funktionieren. Und ihre Feststellung und ihr Glaubenssatz war, dass es eben um Aufmerksamkeit geht. Unabhängig von der Nutzungssituation und dass die vor allem darüber bestimmt wird, wie lange ein Nutzer aktiv ein Werbevideo folgt. Und hat dann eben festgestellt, dass alles unter 3 Sekunden eben keinerlei Werbeeffekt hat. Also es gibt für die meisten Videokanäle Facebook, YouTube, Online-Video und TV eben relativ gute Mittelwerte zumindest, wie Video wirkt auf Marken-KPIs und auch dann auf den Absatz.
Von daher, wenn es da entsprechende Untersuchungen gibt, worin besteht die unterschiedliche Kontaktqualität?
Zum einen ist es natürlich so, dass wenn man jetzt schon weiß, dass ein Social-Kontakt von 3 bis 7 Sekunden eben sehr kurz ist, ist die Frage, muss man sich da als Werbetreibender darauf einlassen und was bedeutet das dann auch für die Kreation und bekomme ich meine Botschaft überhaupt in diesen 3 bis 7 Sekunden umgesetzt? Die zweite Frage bedeutet dann für den Einkauf, wie stelle ich sicher, dass ich diese 3 bis 7 Sekunden auch wirklich konsistent eingekauft bekomme über die Gesamtpopulation und wie schnell bekomme ich dort auch die Reichweiten mit dieser Kontaktqualität dann auf diesem Medium aufgebaut.
Und kannst du noch mal was zu den unterschiedlichen Kontaktqualitäten sagen, die von den Plattformen vorgegeben werden? Wie unterscheiden die sich denn?
Sicherlich zum einen die Länge, die ich jetzt schon genannt habe, die so ein einfaches Messkriterium ist. Das ist natürlich auch das Umfeld und die Größe und wie stark es den Nutzer stört in diesem Nutzerfluss von ich möchte ein Video sehen und kann ich es denn dieses Werbevideo skippen, ja oder nein. Aber auch die Häufigkeit, mit der man andere Werbeeinblendungen kriegt. Also gerade bei Instagram ist inzwischen der Ad-Clutter sehr, sehr hoch, weil es eben eine Plattform ist, die ja gut in den Medien ist, gut im Vermarkten ist und eben dann auch ordentliche Budgets abbekommt. Und das sieht man deutlich, wenn man den Gesamtmarkt sich anschaut.
Also dort habe ich eine relativ hohe Frequenz an Werbung, die mir dort eingespielt wird. Und das ist auch eine Frage der Kontakt, die auf die Kontaktqualität einzahlt.
Ja, sicher. Also genau diese Diskussion gibt es natürlich auch im TV. Wie lang darf ein Werbeblock eigentlich dauern? Und wie viel Werbespots kriegt ein Nutzer eigentlich, ein Konsument innerhalb von kurzer Zeit um die Ohren gespielt? Ich glaube, im Digitalen ist das noch ein bisschen, steht das ein bisschen hinten dran, weil es einfach keine durchgehende integrierte Messung davon gibt, wie das für den Nutzer wirklich aussieht. Das ist einfach aktuell auch aufgrund der technischen Hürden schwierig zu messen. Mit den Anbietern, mit denen wir hier zusammenarbeiten, haben wir dann einen ersten Blick und sehen eben, dass es da gerade im Bereich Ad-Clutter, also wie viel Werbeimpression kriegt ein Einzelner, sehr, sehr große Unterschiede zwischen den verschiedenen Plattformen gibt. Und das ist natürlich auch ein Merkmal, was in der Vergangenheit sich ja, was in der Vergangenheit gezeigt hat, dass es sich eben darauf auswirkt.
Kannst du mal ein paar Beispiele nennen, wie stark die Dinge dort auseinandergehen oder in welchen Bereichen wir uns da überhaupt bewegen? Ja.
Also gerade eine Plattform, die sehr stark gestiegen ist, ist ja TikTok. Und die haben wir verglichen mit Instagram. Und da ist der Ad-Clutter pro Nutzer auf täglicher Ebene um Faktor 8 unterschiedlich. Also 8-mal so viele Werbeanzeigen kriegt ein Instagram-Nutzer zu einem TikTok-Nutzer. Bei ähnlicher täglicher Nutzung.
Der zweite große Block neben der Kontaktqualität waren die unterschiedlichen Messverfahren. Kannst du die bitte einfach nochmal, die Problematik nochmal beschreiben und dann nochmal ins Detail gehen?
Genau, wir kommen aus einer Welt von der AGF mit einer klaren Standard und einer klaren Währung, die mit einem großen Panel sehr valide die Reichweiten in einzelnen TV-Umfeldern misst. Und wenn man das jetzt vergleicht mit einer Digitalwelt, die aus einer Vergangenheit kommt, wo man sehr häufig die Geschichte von der 1:1 Messbarkeit gehört hat, wo man auf Cookies oder auf IDs Werbeanzeigen messen konnte und sich anschaut, wie sich diese Digitalwelt gerade auch nochmal rapide ändert zu einer siloisierten probabilistischen Welt. Das heißt, man hat keinerlei...
Siloisierten habe ich verstanden. Und was war das zweite Fremdwort?
Probabilistisch. Man weiß nicht mehr genau, wen man da erreicht, weil man es nicht mehr 1:1 tracken darf. Oder wenn man es tracken darf, dann darf man es nur noch in dem Silo YouTube messen und hat dazu ein Silo Facebook. Und wenn man jetzt ausrechnen möchte, wen habe ich denn auf YouTube und auf Facebook erreicht, dann ist zumindest mit den Daten, die die einzelnen Vermarkter uns zur Verfügung stellen, das nicht möglich, das 1:1 zu matchen, sondern ich muss eben sagen, mit einer Wahrscheinlichkeit hat dieser Nutzer auf YouTube wahrscheinlich auch ein Video auf Facebook gesehen.
So, und das ist deswegen so, weil es eben Silos gibt und weil die Dinge nicht miteinander matchbar sind, richtig?
Richtig, genau. Ja. Und natürlich gibt es dann alternative Ansätze mit externen Panels, eben zu messen, was machen denn Nutzer auf ihrem Smartphone und auf einer Single-Source-Ebene diese Nutzung zu erheben. Ist ein bisschen analog zu der AGOF-Mechanik, aber erstens ist es keine Währung, das heißt, es hat keinen preisgebenden Charakter. Zweitens wird einfach die Nutzung
erfasst. Woran scheitert das, dass es keinen preisgebenden Charakter hat, weil es zu klein ist oder was ist der Grund?
Ein preisgebenden Charakter hat ja, kommt ja daher, dass es als Währung anerkannt ist. Und Währungen kommen über einen Vermarkter, über ein Vermarktergremium, was sich traditionell zusammengeschlossen hat, zu sagen, wir bauen eine Währung für TV zum Beispiel, besser gegenüber Out of Home abzugrenzen, damit man ein klares, einfaches Produkt hat, was standardisiert Werbetreibenden anbieten kann. Und daraus sind traditionell Währungen entstanden. Und im Digitalen gibt es keine Währung an sich. Es gibt keine unabhängige Instanz, die das misst. Es gibt Messanbieter und es gibt Publisher-Daten, aber es gibt keinerlei. Es gibt natürlich das Gremium der AGOV, aber die hat für den Großteil der Webanzeigen keinerlei Währungscharakter.
Und woran liegt es, dass es diese Silos gibt? Also wer hat Interesse an diesen Silos?
Zum allerersten natürlich die großen amerikanischen Player haben kein Interesse, in ihre Preisgebung sich reinsprechen zu lassen. Sie kommen auch aus einer Welt, wo es diese Währung an sich nicht gibt. Und in dieser silosierten Welt ist es natürlich sehr, sagen wir mal, es macht es für das Silo einfach und es macht es schwierig für alle, die auf dieses Silo extern draufschauen und versuchen, verschiedene Silos zu überbrücken. Und von daher gibt es aus der Vermarkterebene, jetzt die großen Walled Gardens, aus meiner Sicht keinerlei Interesse, hier eine Währung zu generieren.
Okay, das verstehe ich, weil damit würde aus deren Sicht die Transparenz erhöht und daran haben die kein Interesse. Aber es gäbe ja auch noch die Idee, dass man sagen kann, es gibt ein paar große werbungtreibende Unternehmen, die da relativ viel Budgets reinhauen. Die könnten doch auch einen entsprechenden Druck machen, dass da die Silos kleiner würden oder dass man zu einer Währung kommt. Warum passiert das nicht?
Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Der erste Grund ist was bringt das mir an Business-Mehrwert, als großer werbender, treibende Währung zu haben? Gibt es ja Vor- und Nachteile als sehr großer Werbetreibender.
Was sind die Nachteile, wenn ich auf der einen Seite mehr Transparenz bekomme?
Große Werbetreibende können sich ja auch über zum Beispiel externe Messanbieter diese Transparenz holen. Und diese Transparenz haben sie dann ja als Wettbewerbsvorteil gegenüber Werbetreibenden, die einfach nicht die Größe haben, um diese Invests zu tätigen. Und natürlich ist es so, dass alles, was aktuell schwierig zu messen ist, ein blinder Spot ist, der ist natürlich auch immer eine Chance für, um günstig Werbeflächen einzukaufen oder günstiger, als wenn es komplett transparent gemessen wäre.
Aber dann gibt es ja grundsätzlich schon die Option, die Silos zu umgehen und da mir einen besseren Überblick zu verschaffen, wenn ich die richtig verstanden habe.
Grundsätzlich gibt es da verschiedene Ansätze, die sind aber eben keine Währung und sie sind halt teuer in dem, wie sie betrieben werden. Und sie erfordern dann nochmal gerade weil die Werbeflächen nicht standardisiert sind, eine Art von Logik und Verständnis darüber, wie man diese Werbeflächen denn standardisieren kann.
Ist das mittlerweile auch Teil einer Aufgabe von Mediaagenturen?
Ich denke, das ist eine der wichtigsten Aufgaben von den Mediaagenturen und das ist auch schon immer so gewesen. Es war ja schon immer unsere Aufgabe zu verstehen, wann brauche ich ein Plakat und wann brauche ich einen TV-Spot und wie viel Geld sollte ich in Plakatwerbung stecken und wie viel Geld sollte ich in TV-Werbung stecken. Und jetzt es ist schon immer auch unser Geschäft gewesen, digital Werbung einzukaufen und diese so gut es geht zu bewerten und da einen Wettbewerbsvorteil für unsere Kunden zu ermöglichen.
Wie wird sich dieser Markt weiterentwickeln? Werden noch mehr Silos entstehen?
Davon gehe ich ganz stark aus. Also auch DAZN ist zum Beispiel jetzt ja schon werberelevant, aber nicht in der AGOV gemessen, obwohl es eher typischer TV-Service ist, wenn man an Amazon Prime denkt und die Videoformate, die sie wahrscheinlich auch anbieten könnten in Zukunft, also Werbefinanzierung ihrer aktuellen Angebote, dann sehe ich das durchaus als eine große Also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sehe ich, dass das kommen wird. Auch nochmal innerhalb vom TV gibt es ja Addressable TV, also diese Cut-Ins, die man häufig sieht, die sind auch nicht mit der AGOV standardisiert gemessen. Also wir sehen eine zunehmende Fragmentierung in gerade diesem Videobereich.
Florian, wir gucken uns das an und wir reden wieder, ob deine Prognose zugetroffen hat oder nicht.
Dankeschön.
Bin gespannt. Es war ein bisschen eine Drohung, ja. Also jetzt nicht zu. Muss schon ernst nehmen, ne?
Drohung. Ja. Ja, ich bin zuversichtlich. Aber wenn es sich eben ändert, dann ist es so. Dann glaube ich, bin ich dynamisch genug, da auf was Neues einzulassen. Und
okay. Wunderbar, dann vielen Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.